Alexandre Dumas, Die drei Musketiere. In der Nacherzählung von Susa Hämmerle. Der Mann mit der Narbe. Was gab es an einem gewöhnlichen Montagmorgen des Jahres 1626 in dem französischen Städtchen Meung so Aufregendes zu sehen, dass Jung und Alt vor dem Gasthof Freimüller zusammenlief? War es ein Zirkus, der seine Zelte aufschlug und die Leute zum Gaffen und Staunen brachte? Oder hatte ein Marktschreier seinen Stand aufgebaut und machte nun allerlei Späße, so dass ein glucksendes Lachen über der Menge lag? Falsch geraten. Der Grund für den Menschenauflauf in Meung war ein junger Mann, der soeben von seinem Pferd stieg. Die Bezeichnung Pferd ist allerdings etwas hochgestochen, denn es handelte sich eher um ein Knochengerüst auf Hufen, das nun mit hängendem Kopf auf das Pflaster stierte und ein altersschwaches Schnauben hören ließ. Der junge Mann gab dem Klepper einen Klaps und blickte dann derart finster in die Runde, dass den Gaffern das spöttische Gerede und Gelächter im Halse stecken blieb. Spätestens jetzt wurde den Leuten klar, dass da keineswegs ein Bauernlümmel vor ihnen stand. Zwar wirkte die Kleidung des jungen Mannes ebenso verblichen wie das spärliche Fell seines Gauls, doch der Degen und die kühne Haltung verrieten adelige Herkunft. In der Tat stammte der Jüngling aus einer alten Adelsfamilie. Sein Name war D'Artagnan. Die D'Artagnans lebten im südlichen Frankreich und eigentlich trübte nur ein einziger Makel ihren ehrwürdigen Namen. Sie waren arm wie die Kirchenmäuse. Das hatte den jungen D'Artagnan jedoch nicht daran gehindert, von klein auf einen Traum zu hegen. Er wollte ein Musketier des Königs werden, und zwar der tapferste und berühmteste aller Zeiten. Vor wenigen Tagen war D'Artagnan 18 Jahre alt geworden, genau das richtige Alter, um als künftiger Held nach Paris zu ziehen. Sein Vater hatte ihm drei Dinge mit auf den Weg gegeben: den klapprigen Gaul, mühsam zusammengekratzte 15 Goldstücke sowie einen Empfehlungsbrief an Herrn de Treville, den Hauptmann der Musketiere. Neben dem Brief knisterte auch noch das Abschiedsgeschenk seiner Mutter in D'Artagnans Tasche. Ein Zettel mit einem Geheimrezept für eine Salbe, die selbst die tiefsten Wunden binnen kürzester Zeit zu heilen vermochte. So ausgerüstet ritt, genauer gesagt, wackelte D'Artagnan nunmehr Paris entgegen. Er war sich wohl bewusst, dass sein Aufzug alles andere als heldenhaft war. Deshalb hielt er die Faust fest um den Degen geballt und ließ seine Augen gefährlich funkeln, sobald er jemandem begegnete. So hatte es bis Meung keiner gewagt, den jungen Mann oder sein klappriges Reittier zu verlachen, jedenfalls nicht so gerade heraus, dass es D'Artagnan hätte auf sich beziehen können. Umso nadelspitzer traf den jungen Helden nun ein spöttisches Gelächter, das aus dem offenen Fenster des Gasthauses kam. Wie von einer Tarantel gestochen, wirbelte D'Artagnan auf dem Absatz herum. Er sah einen vornehm gekleideten Mann, der auf sein Pferd deutete. Dabei beschrieb er jemandem im Inneren des Raumes von den Eiterbeulen bis zum haarlosen Schwanz jede jämmerliche Kleinigkeit des armen Tieres und erntete damit johlende Heiterkeit. Das war zu viel für D'Artagnan. Mit einem Satz stand er unter dem Fenster. »Hey, sieh da!« schrie er. »Was gibt es da zu lachen?« Der Fremde drehte mit betonter Langsamkeit den Kopf vom Pferd zu D'Artagnan. »Meinen Sie etwa mich?« fragte er gedehnt. Dabei rümpfte er die Nase, von der eine rote Narbe über die rechte Wange lief. Diese herablassende Geste erzürnte D'Artagnan noch mehr. »Ja, mit Ihnen rede ich!« brüllte er, »obwohl Sie offenbar ein Feigling sind und sich hinter Fenstern verschanzen, während Sie beleidigende Reden führen.« Die Narbe des Fremden schien eine Spur dunkler zu werden. Doch dann lächelte er, zog sich vom Fenster zurück und trat kurz darauf durch die Wirtshaustür. Er baute sich vor D'Artagnans Pferd auf. »Wie ein feuriger Mustang sieht der Gaul auch aus der Nähe nicht aus«, höhnte er weiter, »und seine Farbe scheint eindeutig aus einem Glas Senf zu kommen.« Jetzt konnten sich die Umstehenden nicht mehr zurückhalten. Ein Wiehern und Prusten brach los, das D'Artagnan hundertfach in den Ohren schallte. Diese Beleidigung konnte nur der Degen sühnen. Alles Weitere ging so schnell, dass sich D'Artagnan später nur noch dunkel daran erinnerte. Kaum hatte er den Degen gezogen und den Fremden gemäß der Regel zum Duell gefordert, sah er sich plötzlich Besenstielen und Kohlenschaufeln gegenüber. Mit solchen hatten sich nämlich der Freimüllerwirt und seine Leute bewaffnet, da ihrem geschulten Auge der Mann mit der Narbe eindeutig zahlungskräftiger erschien als der ärmlich gekleidete D'Artagnan. In Erwartung eines fetten Trinkgeldes droschen die Wirtsleute unbarmherzig auf den armen Jüngling ein. Dieser wehrte sich zwar tapfer, doch angesichts der ungewohnten gegnerischen Waffen hatte er keine Chance. Der ungleiche Kampf endete schließlich mit einem dumpfen Klang. D'Artagnan hatte eine Schaufel vor die Stirn bekommen und sackte wie ein gefällter Baum zu Boden. Erst jetzt bemerkte der Wirt, dass sich mehr und mehr Zuschauer in seinem Hof drängten. Um weiteres Aufsehen zu vermeiden, schleppte er den ohnmächtigen D'Artagnan mit Hilfe seiner Leute in die Küche und schlug den Gaffern die Tür vor der Nase zu. Eine halbe Stunde später trat er untertänig in das Zimmer des fremden Edelmannes, wohin sich dieser nach seinem verhinderten Duell mit D'Artagnan zurückgezogen hatte. »Sind euer Gnaden unverletzt?« säuselte der Wirt.
»Natürlich«, sagte der Unbekannte knapp. »Dein mutiges Eingreifen hat ja verhindert, dass ich überhaupt erst den Degen ziehen konnte.«
Dem Wirt entging der spöttische Unterton nicht. Im Geiste sah er schon sein Trinkgeld schwinden, und er beschloss, mit allen Mitteln darum zu kämpfen.
»Ich muss euch vor dem jungen Tollkopf warnen, Herr«, flüsterte er mit wichtiger Miene.
Sein Gast schien ehrlich belustigt zu sein.
»Wieso? Ist er denn der Teufel höchst persönlich?«
»Das nicht, euer Gnaden«, antwortete der Wirt. »Doch als er kurz aus der Ohnmacht erwachte, hat er ihnen Vergeltung angedroht.«
»Oho«, lachte der Fremde, »dieser dahergelaufene Strolch? Da werde ich ja künftig um mein Leben zittern müssen.«
Der Wirt senkte seine Stimme noch mehr.
»Ich wollte nur zu bedenken geben, dass der Kerl einen Brief an Herrn de Treville höchstpersönlich mit sich trägt und vielleicht...« »Was? Du hast die Taschen eines Ohnmächtigen durchwühlt?« unterbrach ihn der Edelmann scharf.
Der Wirt senkte in geheuchelter Zerknirschung den Kopf, und so entging ihm, dass sein Gegenüber merkwürdig erregt war. Sekunden später hatte der Unbekannte seine Fassung wiedergewonnen.
»Schreib mir die Rechnung und lass mein Pferd satteln«, befahl er. »Der streitlustige Bursche hat mich schon zu viel Zeit gekostet. Übrigens, wo steckt er im Augenblick?«
Der Wirt gab bereitwillig Auskunft.
»Im Zimmer meiner Frau. Sie hat seine Wunden versorgt.«
»Ach so, ja, murmelte der Fremde, und es klang etwas enttäuscht. Doch dann schien ihm eine Idee zu kommen.
»Wenn er verbunden wurde, so habt ihr ihn wohl ausgezogen.«
»Natürlich«, schniefte der Wirt verächtlich. »Seine Sachen liegen in der Küche. Meine Frau hat sich geweigert, das Mottenzeug in ihr Zimmer zu lassen.«
Ein befriedigtes Lächeln spielte um den Mund des Fremden.
»Gut, jetzt geh und mach die Rechnung, ich hab's eilig.«
Der Wirt gehorchte. Kaum war er verschwunden, öffnete der vornehme Gast vorsichtig die Tür und schlich auf Zehenspitzen den Gang entlang zur Küche. Einen Stock höher erwachte D'Artagnan gerade aus der Ohnmacht. Sein Kopf brummte, als hätte sich ein Bienenschwarm dort eingenistet. Trotzdem stand er auf und wankte, halbnackt wie er war, aus dem Zimmer. Irgendwie gelangte er die Treppe hinunter. Zufällig blickte er durch das Fenster zum Hof, und was er sah, brachte seine Erinnerung schlagartig wieder auf Trab. Auf dem Trittbrett einer Kutsche stand sein Widersacher und sprach mit einer schönen jungen Dame.
»Diesmal soll dir keine Kohlenschaufel zur Hilfe kommen«, stieß D'Artagnan hervor und taumelte mit gezücktem Degen auf die Kutsche zu.
Der Mann mit der Narbe fuhr herum und brummte ärgerlich, »Schon wieder dieser Hitzkopf!« Er wollte gleichfalls seinen Degen ziehen, doch die junge Dame rief,
»Halt! Wir können uns keine Verzögerung mehr leisten. Sie müssen augenblicklich nach Paris!«
Der Fremde zögerte. Dann warf er der Dame durch das Kutschenfenster ein Kästchen zu. »Da drin sind die weiteren Anweisungen seiner Eminenz. Sie dürfen es erst in London öffnen. Bis bald, Milady.« Und ohne D'Artagnan noch eines Blickes zu würdigen, sprang er vom Trittbrett, schwang sich auf sein bereitstehendes Pferd und preschte im Galopp davon.
»Feigling! Schurke! Lump von einem Edelmann!«
schrie D'Artagnan und versuchte, dem Unbekannten nachzujagen. Dabei wäre er fast unter die Kutsche gekommen, die mit funkenstiebenden Rädern in die entgegengesetzte Richtung losfuhr. D'Artagnan wurde es schwarz vor den Augen. Er wankte
und sank genau in die offenen Arme des Wirts, der mit der Rechnung aus dem Haus getreten war. Als D'Artagnan zum zweiten Mal an diesem Tage aus einer Ohnmacht erwachte, erwarteten eine gute und eine böse Nachricht ihn. Die gute war, dass der Wirt vor Freundlichkeit fast überschäumte. Da er von dem einen Gast so unvermutet um die Zeche geprellt worden war, wollte er sich nun an den anderen halten, zumal er vom Durchstöbern der Taschen her wusste, dass D'Artagnan immerhin 15 Goldstücke besaß. Die böse Überraschung entdeckte D'Artagnan erst 2 Stunden später. Er hatte nach seinen Sachen verlangt, um sich die Wundersalbe seiner Mutter anzurühren. Das Geheimrezept fand sich auch richtig in der Jackentasche, doch daneben gähnte Leere. Der Brief an Herrn de Treville war verschwunden. Eine Schulter, ein Mantel und ein Spitzentaschentuch. Trotz seiner Schwäche sprang D'Artagnan wie ein Löwe aus dem Bett. Er packte den Wirt beim Kragen und brüllte: »Wo ist der Brief? Was hast du mit dem Brief gemacht?« Der Wirt wurde bleich. Erneut sah er seine Aussicht auf saftigen Verdienst geschmälert, doch dann kam ihm die Erleuchtung. »Der fremde Edelmann«, japste er. »Wie? Wo?« rief D'Artagnan und fuhr mit der Hand an seinen Schenkel, wo allerdings kein Degen baumelte, sondern nur eine schlabbrige Unterhose. »Nein, nein, nicht hier, sondern auf und davon, mit dem Brief«, stotterte der Wirt. Und dann erzählte er von dem merkwürdigen Interesse des Unbekannten für D'Artagnans abgelegte Kleidung, natürlich ohne seine eigene Schnüffelei auch nur im Entferntesten zu erwähnen. In D'Artagnans Kopf ging alles durcheinander. Wer war dieser Fremde? Warum stahl er einen Brief, der für jemand anderen völlig wertlos war? Hatte er es mit einem persönlichen Feind von Treville zu tun? Und welche Rolle spielte die schöne Dame in der Kutsche bei der ganzen mysteriösen Angelegenheit? »Sie hat ihm aufgetragen, nach Paris zu reiten«, murmelte D'Artagnan. »Nun gut, genau dasselbe werde ich jetzt auch tun. Wirt, sattle mein Pferd.«
»Aber mein Herr«, rief der Wirt bestürzt, »Sie sind schwer verwundet. Die Genesung wird sicher 15 Tage dauern.«
D'Artagnan lachte. »Ha, du meinst, weil ich 15 Goldstücke besitze und du mir pro Tag eines abknüpfen willst? Ha, daraus wird nichts, Halsabschneider!« Und dann sperrte sich D'Artagnan in der Küche ein, wo er eigenhändig die Wundersalbe seiner Mutter zubereitete. Bereits am Abend war er so weit hergestellt, dass er sich in den Sattel seines senfgelben Pferdes schwingen konnte. Im Gegensatz zu seiner Ankunft verfolgte keine müde Menschenseele D'Artagnans Auszug aus dem Städtchen Meung. Nur der Wirt stand mit langem Gesicht unter der Haustür und starrte dem wackeligen Reiter nach. Dann steckte er seufzend die 2 Goldstücke ein, die ihm D'Artagnan für seinen Aufenthalt gegeben hatte, und beschloss, diesen Tag als groben Misserfolg abzuhaken. Ohne weiteren Zwischenfall erreichte D'Artagnan bei Morgengrauen Paris. Zuallererst verkaufte er sein Pferd, und man muss sagen, dass er mit 3 Goldstücken einen wahrhaft fürstlichen Preis für den klapprigen Gaul erzielte. Somit war seine Barschaft auf 16 Goldstücke angewachsen, genug, um sich in einer kleinen Mansardenwohnung einzumieten. Dort verbrachte D'Artagnan zuerst eine volle Stunde vor dem Spiegel, bevor er sich, geschniegelt und gestriegelt, auf den Weg zu Herrn de Treville machte. Im Hof des Hauptmannes ging es zu wie in einem Taubenschlag. An die 50 Musketiere stolzierten in voller Uniform auf und ab und erzählten einander von ihren jüngsten Duellen. D'Artagnan schnappte im Vorübergehen Brocken der abenteuerlichsten Geschichten auf, was ihn nur noch mehr in seinem Vorhaben bestärkte. Eines Tages wollte er selbst in der prächtigen Aufmachung der Musketiere hier herumflanieren und von eigenen Heldentaten berichten können. Tatsächlich gelang es dem jungen Mann aus der Provinz, einen Gesprächstermin bei Herrn de Treville zu bekommen. Mit pochendem Herzen betrat er dessen Zimmer. Der Hauptmann der Musketiere war ein großgewachsener Mann, der auf den ersten Blick Achtung einflößte. Er musterte D'Artagnan eingehend, dann winkte er ihn näher heran. »Sie sind also der junge D'Artagnan«, rief er liebenswürdig. »Ich habe Ihren Vater sehr geschätzt. Also, was kann ich für seinen Sohn tun?« D'Artagnan hatte sich fast bis zum Boden verneigt. Als er sich jetzt wieder aufrichtete, war ihm das Blut in den Kopf geschossen, und so keuchte er mehr, als dass er sprach. »Gnädiger Herr, ich bitte um die Ehre, mich in die Reihen der Musketiere aufzunehmen.« Treville lächelte.
Nicht so stürmisch, junger Mann. Musketier kann nur werden, wer in Feldzügen oder durch glänzende Duelle seine Eignung bewiesen hat. Woher soll ich wissen, wie Ihre Kenntnisse im Fechten und Reiten sind?
D'Artagnan senkte zerknirscht den Kopf. Jetzt sehe ich, wie sehr mir das Empfehlungsschreiben meines Vaters fehlt. Es wurde mir gestohlen, müssen Sie wissen.
Tréville schaute ihn misstrauisch an. Gestohlen? Wiederholte er gedehnt. Wer sollte Interesse an etwas so Persönlichem wie einem Empfehlungsbrief haben?
»Genau darüber zerbreche ich mir schon die ganze Zeit den Kopf«, rief D'Artagnan lebhaft, und dann erzählte er dem Hauptmann von seinem merkwürdigen Erlebnis in Meung.
Tréville hörte aufmerksam zu. Seine Miene wurde zusehends nachdenklicher, und als D'Artagnan geendet hatte, murmelte er, »Ja, er ist's. Die Narbe, das Treffen mit Milady, die Entwendung des an mich adressierten Briefes, es passt alles zusammen wie ein Mosaikstein zum anderen.« Er glaubte wohl, Sie wären mein Gesandter.
D'Artagnan zappelte vor Ungeduld wie ein Fisch auf dem Trocknen. »Sie kennen den Mann? Oh, bitte nennen Sie mir seinen Namen. Ich will, nein, ich muss mich an ihm rächen.«
Tréville wehrte beschwichtigend ab. »Das sollten Sie schön bleiben lassen, junger Freund. Ihr Unbekannter ist der Spitzel eines überaus mächtigen Mannes, der Sie mit einem bloßen Schulterzucken wie eine Laus zerquetschen lassen könnte.« Tréville unterbrach sich. Hörte ihm D'Artagnan überhaupt zu? Dieser starrte wie hypnotisiert zum Fenster hinaus, und plötzlich zuckte seine Hand nach dem Degen.
»Da! Da drüben steht er, der gemeine Dieb!« schrie er. »Diesmal wird er mir nicht entwischen!«
Tréville war so verdutzt, dass er eine Sekunde zu spät nach D'Artagnans Jackenzipfel griff. Schnaubend wie ein wilder Stier stürzte sein Besucher zur Tür hinaus, preschte durch das Vorzimmer und wollte gerade die Treppe hinunter, als er in vollem Lauf mit einem Musketier zusammenprallte. Der Angerempelte schrie vor Schmerz laut auf. Er war offenbar verwundet, denn seine Schulter steckte in einem blutdurchtränkten Verband. D'Artagnan achtete in seiner Eile nicht darauf und wollte mit einer rasch gemurmelten Entschuldigung weiterlaufen. Da packte ihn von hinten eine eiserne Faust. »Hier geblieben!« donnerte der Musketier. »Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Ihre Entschuldigung angenommen hätte.«
D'Artagnan wand sich unter dem Zangengriff. »Mein Herr, ich muss dringend was erledigen«, keuchte er. »Für eine angemessene Entschuldigung ist später Zeit.«
Der verwundete Musketier ließ ihn ruckartig los.
»Nun gut«, sagte er verächtlich. »Ich erwarte Sie um 12 Uhr Mittag beim Karmeliterkloster zum Duell.« »Abgemacht«, rief D'Artagnan, und schon rannte er weiter wie ein geölter Blitz.
Zu seinem Ärger lehnte im Türrahmen des Eingangstores ein hünenhafter Musketier, der fast die ganze Öffnung ausfüllte. D'Artagnan nahm rasches Augenmaß und flitzte durch die schmale Lücke. Leider fuhr gerade in diesem Augenblick ein Windstoß in den weiten Mantel des Musketiers und blähte ihn zeltartig auf. D'Artagnan verhedderte sich hoffnungslos darin.
»Sie haben wohl Tomaten auf den Augen!«
tobte der Musketier, während er versuchte, seinen unverhofften Fang durch heftiges Hopsen wieder loszuwerden.
»Durchaus nicht«,
tönte es dumpf unter dem Mantel hervor.
»Vielmehr nimmt mir ein muffiger Umhang die Sicht.«
Das war zu viel für den Musketier.
»Oho, Bürschchen«, schrie er, »vielleicht wird Ihnen mein Degen wieder klaren Blick verschaffen, allerdings zum letzten Mal.«
D'Artagnans zerzauster Schopf tauchte am unteren Ende des Mantels auf.
»Meinetwegen«, sagte er, »wenn's nicht jetzt gleich sein muss. Ich hab es nämlich eilig.«
Der Musketier raffte seinen Mantel wieder an sich und schnaubte knapp.
»In einer Stunde hinterm Luxemburg.«
»Abgemacht«,
rief D'Artagnan und rannte auf die Straße. Suchend blickte er sich um, doch der Mann mit der Narbe war verschwunden. An der Stelle, wo er ihn gesehen hatte, stand nun ein zierlicher Musketier, der sich lebhaft mit 3 Soldaten unterhielt. Zufällig fiel D'Artagnans Blick auf die frisch gewachsten Stiefel des Musketiers, und er sah unter dem Absatz sein Taschentuch hervorlugen. »Hoppla«, dachte er, »das hat er wohl verloren« und aus Versehen seinen Fuß darauf gestellt. Ohne weiter zu überlegen, ging er zu dem plaudernden Grüppchen, bückte sich und griff nach dem Taschentuch. Merkwürdigerweise versuchte der Musketier krampfhaft, es noch fester in den Boden zu treten, doch D'Artagnan hatte schließlich Erfolg. Mit strahlendem Lächeln reichte er dem Musketier das Taschentuch und sagte, »Bitte schön, Sie haben etwas verloren.« Der Musketier schaute ihn an, als wollte er ihn mit seinem Blick durchbohren. Rasch steckte er das Tüchlein ein, und erst jetzt sah D'Artagnan, dass es ein reich besticktes Damentaschentuch war.
Auch die drei Soldaten hatten das bemerkt, und sie begannen, den Musketier zu hänseln.
»Oho«, johlten sie, »der schöne Aramis hat eine Herzensdame.«
D'Artagnan wurde klar, dass er fürchterlich ins Fettnäpfchen getreten war. Verlegen wollte er sich davon machen, doch Aramis hielt ihn am Ärmel fest.
»Sie haben meine Ehre gekränkt«, zischte er.
D'Artagnan seufzte.
»Also gut, wann und wo?« fragte er.
»In genau 2 Stunden am Montmartre«, antwortete der Musketier.
Dann verabschiedete er sich höflich von den noch immer witzelnden Soldaten und eilte davon. Auch die Soldaten entfernten sich und D'Artagnan blieb allein zurück.
»Du liebe Güte«, murmelte er.
»Jetzt bin ich seit knapp 4 Stunden in Paris und habe mir die Ungnade des Herrn de Treville sowie 3 Duelle eingehandelt.
Und warum?«
»Nur wegen dieses verfluchten Mannes mit der Narbe, der irgendwo hier herumschleicht und sich womöglich noch ins Fäustchen lacht.« Dass vielleicht auch seine hitzige Art für all die Schwierigkeiten verantwortlich war, in denen er sich momentan befand, kam D'Artagnan erst gar nicht in den Sinn. Wozu auch? Er musste sich ohnehin sputen. Denn die Uhr über Trevilles Haus schlug soeben 11:45, und um 12 Uhr sollte sein Duell mit dem ersten Musketier stattfinden.
Athos, Porthos und Aramis. Auf die Sekunde pünktlich kam D'Artagnan beim Karmeliterkloster an. Der verwundete Musketier war bereits da. Er trug einen frischen Verband, schien aber immer noch große Schmerzen zu leiden. Nachdem sich die beiden Männer höflich begrüßt hatten, sagte der Musketier: »Sie erlauben doch, dass meine 2 Freunde dem Duell als Zeugen beiwohnen. Ah, da kommen sie ja schon.« Wirklich tauchten am Ende der Straße 2 Gestalten auf, die eine riesig wie ein wandelnder Felsblock, die andere zierlich und elegant. D'Artagnan stieß einen Schrei der Überraschung aus. Es waren die beiden Musketiere, mit denen er sich die 2 weiteren Duelle eingehandelt hatte.
»Das sind Ihre Freunde?« rief er und musste unwillkürlich lachen.
Der verwundete Musketier schaute ihn argwöhnisch an.
»Was ist daran so komisch?« »Oh, nichts weiter, außer dass ich euch alle 3 auf einem Fleck versammelt sehe«, kicherte D'Artagnan.
»Sie scheinen nicht zu wissen, dass man uns stets zusammen sieht«, sagte der verwundete Musketier kühl.
»Gestatten? Athos, Porthos und Aramis oder die 3 Unzertrennlichen.«
Inzwischen waren Porthos und Aramis herangetreten. Sie klopften Athos kameradschaftlich auf die heile Schulter und wandten sich dann D'Artagnan zu.
»Tod und Teufel«, entfuhr es ihnen wie aus einem Mund, »was soll das bedeuten?«
»Das«, sagte Athos verwirrt, »ist der Herr, mit dem ich mich schlage.«
»Aber ich schlage mich auch mit ihm«,
protestierten Porthos und Aramis, wieder beide zugleich.
»Na ja, aber erst in 1 bzw. in 2 Stunden«, bemerkte D'Artagnan trocken.
Athos schaute ungläubig vom einen zum anderen, dann brach er in schallendes Gelächter aus.
»Also Mut hat er, unser hitziger Edelmann aus der Provinz, und auf den Mund gefallen scheint er auch nicht gerade zu sein. Nun gut, treten wir also der Reihe nach gegen ihn an.«
Und schon zog er den Degen und verbeugte sich vor D'Artagnan. Auch dieser begab sich in Fechtstellung, und sie kreuzten ihre Klingen. Genau in diesem Augenblick bog ein Trupp der Leibgarde des Kardinals um die Ecke des Klosters.
»Vorsicht, die Degen in die Scheide!«
zischte Porthos warnend, doch es war zu spät. Der Kommandant der Kardinalsgardisten hatte die Duellanten schon erspäht. Breitbeinig trat er näher.
»Holla!« schrie er. »Ganz Frankreich weiß, dass es verboten ist, sich zu duellieren. Nur die Herren Musketiere scheinen noch nie davon gehört zu haben.«
Athos ließ betont langsam den Degen sinken.
»Ha! Und Sie? Immerhin verdanke ich diese Wunde da«, er zeigte auf seine verletzte Schulter, »einem Ihrer wackeren Gardisten, der sich gestern unbedingt mit mir duellieren wollte. Bringen Sie also besser Ihren Leuten Gehorsam bei und lassen Sie uns in Frieden.«
Und damit hob er wieder seinen Degen. Der Kommandant war puterrot geworden.
»Ich kann euch festnehmen lassen, wenn ihr dem Verbot zuwiderhandelt, das wisst ihr ganz genau.«
»Diese Schande würde uns Herr de Treville schwer verzeihen, ganz zu schweigen vom König selbst«, flüsterte Aramis.
»Ja, ich weiß«, gab Athos leise zurück. »Wir müssen uns mit ihnen schlagen, obwohl sie zu 5 sind und wir nur zu 3.
Sie irren sich, Herr Athos«,
sagte D'Artagnan mit fester Stimme.
»Wir sind zu 4.
Die 3 Musketiere starrten ihn verdutzt an.
»Aber sie gehören doch gar nicht zu uns«,
wandte Porthos ein.
D'Artagnan reckte sich zu seiner vollen Größe. »Äußerlich mag das stimmen. Ich trage nicht eure Uniform. Doch mein Herz gehört den Musketieren, seit ich denken kann.«
Athos betrachtete D'Artagnan mit einem langen, prüfenden Blick. Wie er so dastand, mit seinem wirren Haar und den geröteten Wangen, sah er aus wie ein halbes Kind. Doch aus seinen Augen sprach eine derart tiefe Ehrlichkeit, dass Athos schließlich nickte.
»Wie ist Ihr Name, junger Freund?« fragte er.
»D'Artagnan, Herr, D'Artagnan aus der Gascogne«, kam es wie aus der Pistole geschossen zurück.
»Nun denn, Athos, Porthos, Aramis und D'Artagnan, vorwärts!« rief Athos.
Es war auch höchste Zeit. Die Kardinalsgardisten waren über den unerwarteten Zuwachs der Musketiere so erbost, dass sie mit lautem Geschrei nach vorne stürmten. Sekunden später hallte der ansonsten so friedliche Hof des Karmeliterklosters vom Geräusch der klirrenden Degen wieder. D'Artagnan bekam es mit dem Kommandanten höchstpersönlich zu tun. Dieser machte den Fehler, ihn zu unterschätzen, und steigerte sich mehr und mehr in blinde Wut. So gelang es D'Artagnan schließlich, seinen Gegner zu besiegen. Atemlos blickte er sich nach den drei Musketieren um. Aramis schien prächtig in Form zu sein, denn er hatte sich gleich zwei Gardisten vorgeknöpft und setzte diesen gewaltig zu. Auch Porthos schlug sich wacker, obwohl er einen Stich durch den linken Arm bekommen hatte. Aus Athos' Gesicht jedoch war jegliche Farbe gewichen. Seine Wunde hatte ihn offenbar so geschwächt, dass er nur noch mit Mühe seinen Degen halten konnte. Mit einem gewaltigen Satz war D'Artagnan neben ihm.
»Ha, Herr Gardist!« schrie er Athos' Gegner zu. »Nun kriegen Sie's mit mir zu tun!«
Knappe 5 Minuten später war der Kampf entschieden. Die Gardisten mussten sich ergeben. Übel zugerichtet schlichen sie davon. Die drei Musketiere und D'Artagnan fielen einander glücklich in die Arme.
»Wir müssen sofort zu Herrn de Treville, um ihm von dem Vorfall zu berichten«, sagte schließlich Athos, der wieder etwas Farbe bekommen hatte.
Also sammelten sie die 5 eroberten Degen ein und brachen auf. Unterwegs schlossen sich ihnen mehr und mehr Musketiere an, denn die Kunde von dem ruhmreichen Sieg verbreitete sich in Windeseile. So kam es, dass D'Artagnan am Abend seines ersten Tages in Paris, der so verdrießlich begonnen hatte, im Triumphzug über Trevilles Schwelle schritt. Übermütig knuffte er Porthos in die Rippen.
»Nehmen die Musketiere auch Lehrlinge auf, die Tomaten auf den Augen haben?« fragte er.
Porthos sah ihn verdutzt an, doch dann lachte er, dass sein gewaltiger Leib wie Wackelpudding bebte.
»Ja«, brachte er schließlich hervor, »aber nur, wenn sie sich nicht wie wilde Stiere auf rote Mäntel stürzen.«
Das Eintreiben einer überfälligen Miete. Bereits am nächsten Morgen durfte D'Artagnan die Uniform eines Kadetten anziehen. Zwar war er damit noch längst nicht Musketier, doch Herr de Treville hatte ihm versprochen, beim König ein gutes Wort für ihn einzulegen. D'Artagnan war's fürs Erste zufrieden. Immerhin hatte er durch das denkwürdige Duell die Freundschaft von Athos, Porthos und Aramis gewonnen. Bald sprach man in Paris nicht mehr von den 3, sondern von den 4 Unzertrennlichen, denn die frisch gebackenen Freunde steckten jede freie Minute zusammen. Mit Hilfe von D'Artagnans Wundersalbe waren die Verletzungen von Athos und Porthos rasch verheilt. Die beiden dachten sich zum Dank eine tolle Überraschung aus. Sie schickten D'Artagnan einen Diener ins Haus. Dieser hieß Planchet und trottete seinem neuen Herrn wie ein folgsames Hündchen auf Schritt und Tritt hinterher. Ungefähr 2 Monate nach dem Duell weckte Planchet seinen Herrn in aller Herrgottsfrühe auf. D'Artagnan überschüttete ihn mit wilden Flüchen, denn er hatte gerade von seiner Ernennung zum Musketier geträumt. Planchet verzog keine Miene. »Herr Bonacieux will Sie sprechen«, näselte er. Jetzt war D'Artagnan mit einem Satz aus dem Bett. Herr Bonacieux war sein Vermieter, und er hatte die Miete schon seit Wochen nicht bezahlt. Mit zuckersüßem Lächeln trat der fette Hausherr ein. »Verzeihen Sie die frühe Störung, Herr D'Artagnan, aber ich muss Ihnen einer höchst wichtigen Angelegenheit sprechen.« D'Artagnan senkte ergeben den Kopf. Er besaß keinen müden Heller mehr und erwartete, dass Bonacieux die Kündigung aussprechen würde. Umso überraschter war er, als dieser flüsternd fortfuhr: »Ich dachte mir, ich wende mich an Sie, da Sie so ein wackerer junger Mann sind und zudem mit den ehrenwerten Herren Musketieren gut befreundet.«
»Holla! Das klang nach etwas gänzlich anderem als nach dem Eintreiben der Miete. D'Artagnan gab Planchet einen Wink zu verschwinden und schob Bonacieux einen Stuhl hin. »Bitte, sprechen Sie, wir sind allein.« Bonacieux nahm umständlich Platz.
»Es geht um eine Frau«, sagte er dann mit weinerlicher Stimme. »Sie ist sehr hübsch und zofe bei der Königin.«
»Ja, und?« fragte D'Artagnan enttäuscht, denn er hatte sich etwas Interessanteres erwartet als irgendwelche ehelichen Geschichten.
»Sie ist entführt worden«, schluchzte Bonacieux.
D'Artagnan pfiff durch die Zähne. »Oho, entführt. Und wissen Sie von wem?«
Bonacieux starrte ihn mit trüben Augen an.
»Von einem Mann des Kardinals. Und ich habe allen Grund zu der Vermutung, dass es auf dessen Befehl hin geschah.«
D'Artagnan schüttelte ungläubig den Kopf. »Und das soll ich glauben? Der Kardinal hat sicher Besseres zu tun, als Zofen zu entführen, auch wenn sie noch so hübsch sind.«
Der Vermieter hob beschwörend seine fetten Hände.
»Sie verstehen nicht«, flüsterte er. »Konstanze wird aus politischen Gründen festgehalten.«
D'Artagnan verstand tatsächlich nicht, also schwieg er und wartete ab. Sein Vermieter schniefte noch ein paar Mal durch die Nase, doch dann sprudelte er los.
»Sie sind wahrscheinlich noch nicht lange genug in Paris, um über pikante Dinge Bescheid zu wissen. Der Kardinal hasst die Königin wie die Pest. Er bespitzelt jeden ihrer Schritte, um sie beim König anzuschwärzen. Der König ist schrecklich eifersüchtig, insbesondere wenn es um den Herzog von Buckingham geht. Denn es wird gemunkelt, dass die Königin den Herzog liebt.«
»Aha«, murmelte D'Artagnan verwirrt. »Und was hat Ihre Frau Konstanze mit dem allen zu tun?«
»Ich sagte doch, dass sie Zofe der Königin ist«, rief Bonacieux ungeduldig. »Und wenn Frauen unter sich sind, reden sie so über allerlei.«
Jetzt begriff D'Artagnan. »Der Kardinal will also über ihre Frau an die Geheimnisse der Königin gelangen.«
»Genau«,
seufzte Bonacieux und sank erschöpft im Stuhl zusammen. Eine Zeit lang herrschte Schweigen. Schließlich fragte D'Artagnan, »Und warum kommen Sie damit zu mir?« Sein Vermieter schaute ihn listig an. »Ich dachte, Sie würden mir gerne dabei helfen, meine Frau zu finden, zumal Sie doch schon über 2 Monate unter meinem Dach leben, ohne dass ich Sie in irgendeiner Weise gestört hätte.«
D'Artagnan pfiff zum 2. Mal an diesem frühen Morgen durch die Zähne.
»Daher also wehte der Wind.« Er lächelte Bonacieux liebenswürdig an und sagte, »Ich nehme Ihren Auftrag an. Doch meine Spesen werden den Betrag der fehlenden Miete womöglich übersteigen.« Bonacieux machte ein säuerliches Gesicht. Er wuchtete den unförmigen Körper aus dem Sessel und kramte in den Taschen.
»Genügen 20 Goldstücke?«
machte D'Artagnan tadelnd. »Ein bisschen mehr sollte Ihnen Ihre junge, hübsche Frau schon wert sein.« Seufzend zählte Bonacieux 50 Goldstücke in D'Artagnans Hand. Dieser strich sie mit einer lässigen Bewegung ein.
»Oh je, ich bin verloren!«
heulte in diesem Augenblick der Vermieter auf. D'Artagnan sah erstaunt auf. Dass Bonacieux ein alter Geizkragen war, stand außer Zweifel, aber dass ihm die Trennung von den Goldstücken so schwer fiel, hätte er nun doch nicht gedacht. Der Grund für das Gejammer des Vermieters war jedoch ein völlig anderer. Leichenblass zeigte er zum Fenster hinaus.
»Da, der Spitzel des Kardinals, der meine Frau entführte, er scheint doch mich zu überwachen.«
Mit einem langen Schritt war D'Artagnan am Fenster. Im Haustor gegenüber lehnte, in einen roten Mantel gehüllt, der Mann mit der Narbe.
»Ha, diesmal erwische ich dich«, schrie D'Artagnan, zog seinen Degen und stürzte aus dem Zimmer. Auf der Treppe rannte er gegen Athos und Porthos, die ihn besuchen wollten. »Macht Platz, mein Mann aus Meung«, rief er. Die beiden ließen ihn kopfschüttelnd vorbei.
»Unser Hitzkopf, wie er leibt und lebt«, lächelte Athos. »Wahrscheinlich kommt er bald wieder abgekühlt zurück.« Athos sollte recht behalten. Als D'Artagnan aus dem Haustor schoss, war der Mann mit der Narbe verschwunden. Zwar rannte der junge Gascogner mit gezücktem Degen kreuz und quer durch alle Straßen der Nachbarschaft, doch er entdeckte keine Spur mehr von dem Fremden. Völlig außer Atem kam er eine halbe Stunde später in sein Mansardenzimmer zurück. Inzwischen hatte sich auch Aramis eingefunden, und die 3 Musketiere blickten ihrem Freund fragend entgegen.
»Nichts«, rief D'Artagnan und schleuderte wütend seinen Degen aufs Bett.
»Der Kerl muss einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben, denn er kann sich in Luft auflösen!«
Die Musketiere brachen in schallendes Gelächter aus. »Ho, ho! Freund D'Artagnan glaubt an den Teufel!« spottete Aramis.
»Vielleicht interessiert es dich dann zu erfahren, dass während deiner Abwesenheit hier die Hölle los war.«
D'Artagnan starrte ihn verständnislos an. »Wo ist mein Vermieter?« fragte er dann lahm.
»Verhaftet«, sagte Athos trocken. »Von 4 leibhaftigen Teufeln, nämlich von den Leibgardisten des Kardinals.«
Und Porthos ergänzte,
»und wir durften uns nicht mal mit ihnen schlagen, weil Athos zuerst mit dir sprechen wollte.« »Potz, Blitz und Hagelkorn«, rief D'Artagnan, »der muss ja mächtig scharf sein auf das Geheimnis der Königin.«
Jetzt war es an den Musketieren, D'Artagnan verständnislos anzustarren. Dieser lachte, zog ein paar Goldstücke aus der Tasche und schickte Planchet um ein kräftiges Frühstück. Und dann erzählte er seinen Freunden, was er von Bonacieux erfahren hatte.
»Nun ist mir alles klar«, sagte Athos zwischen 2 Bissen gebratenem Hähnchen. »Der Kardinal will aus der Wohnung deines Vermieters eine Mörserfalle machen.«
D'Artagnans Gesicht war ein einziges Fragezeichen. Porthos erklärte, »in der Wohnung von Bonacieux werden sich für die nächsten Tage ein paar Gardisten einnisten. Sie öffnen jedem, der hinein will, lassen aber keinen mehr heraus. Auf diese Weise schnappen sie so ziemlich jeden, der in irgendeiner Verbindung mit der Frau deines Vermieters steht.«
»Äußerst raffiniert«, murmelte D'Artagnan und versank in nachdenkliches Schweigen.
»Ich hab's«, rief er dann.
»Umstellen wir die Mausefalle des Kardinals doch einfach mit 4 wachsamen Katern.«
»Du meinst«, sagte Athos zögernd.
»Ja, ich meine«, rief D'Artagnan übermütig. »Macht ihr mit?«
überlegte Athos, »man könnte dem Kardinal ein wenig ins Handwerk pfuschen.«
»Und der Königin helfen«,
strahlte Aramis.
»Und vielleicht noch ein paar Goldstücke dazu verdienen«, murmelte Porthos.
»Und eine arme, entführte Frau befreien«, ergänzte D'Artagnan. Die 3 Musketiere hoben zum Zeichen ihres Einverständnisses die Gläser. Und während die 4 Unzertrennlichen feierlich miteinander anstießen, rief D'Artagnan begeistert, »Unser Wahlspruch soll ab heute lauten, alle für einen, einer für alle.«
Athos hatte die Absicht des Kardinals richtig vorausgesehen. Wenig später bezog ein Trupp Gardisten in der Wohnung des Vermieters Stellung. Die Mausefalle war aufgestellt. Eine Etage höher wechselten sich D'Artagnan und die Musketiere darin ab, ihrerseits die Mausefalle zu belauern. 2 Umstände kamen ihnen dabei zu Hilfe. Erstens führte zu D'Artagnans Zimmer ein separater Aufgang, so dass die Gardisten nichts von ihrem Kommen und Gehen bemerkten. Zweitens lag die Mansarde genau über der Wohnung von Bonacieux. Durch 2 herausgebrochene Dielenbretter entstand so ein vorzügliches Beobachtungsnest. Man konnte jedes Wort, das im unteren Raum gesprochen wurde, hören. 2 Tage lang geschah nichts. Am Abend des 3. Tages, D'Artagnan selbst war zum Wachdienst eingeteilt, klopfte es heftig an die untere Wohnungstür. Sie wurde sogleich geöffnet. Die Falle war zugeschnappt. D'Artagnan stürzte zu den losen Dielenbrettern. Er hatte ein Verhör erwartet, stattdessen drangen Schreie, dann ein ersticktes Stöhnen an sein Ohr.
»Teufel auch! Das klingt nach einer Frau«, flüsterte er. »Die Kerle scheinen sie zu knebeln.«
D'Artagnan überlegte keine Sekunde. Er weckte Planchet, der eingenickt war.
»Schnell! Lauf zu Athos, Porthos und Aramis! Sie sollen ihre Waffen nehmen und sofort hierher kommen!«
Planchet nickte verwirrt und wollte losrennen, doch als er sah, wie sich sein Herr aufs Fensterbrett schwang, blieb er wie angewurzelt stehen.
»Um Himmels Willen, was machen Sie?«
»Ja, das siehst du doch, ich springe aus dem Fenster«, rief D'Artagnan lachend, und schon stieß er sich ab.
Er landete ohne die geringste Schramme direkt neben der Eingangstür.
»Na, wartet, jetzt kommt euch ein Kater in die Mausefalle«, knurrte er und betätigte den Klopfer.
Alles Weitere war eine Sache von Sekunden. Als ihm geöffnet wurde, stürmte D'Artagnan mit gezogenem Degen in die Wohnung. Die Gardisten waren derart überrascht, dass sie erst gar nicht versuchten, sich zu verteidigen. Hals über Kopf ergriffen sie die Flucht, indem sie durch das geschlossene Fenster hechteten.
Nachdem das ohrenbetäubende Geklirre verklungen war, steckte D'Artagnan seelenruhig den Degen in die Scheide.
Hätte nicht gedacht, dass mein Fenstersprung so schnell Schule macht, murmelte er und wandte sich der Frau zu, die halb ohnmächtig in einen Stuhl gesunken war. Es handelte sich um eine überaus hübsche Frau, und D'Artagnan spürte plötzlich ein merkwürdiges Schmetterlingsgefühl im Bauch. »Wer sind Sie?« fragte er rau.
»Ich wohne hier«, stammelte die junge Dame, »und bei meiner Heimkehr sah ich mich plötzlich dieser Diebesbande gegenüber. Oh, wie kann ich Ihnen danken?«
»Sie sind Frau Constanze Bonacieux?« fragte D'Artagnan verdattert.
»Aber wurden Sie denn nicht entführt? Woher wissen Sie das?« rief die junge Frau erschrocken.
»Von Ihrem Mann«, erwiderte D'Artagnan. »Er bat mich, Sie zu suchen. Doch offensichtlich konnten Sie sich selbst befreien.«
»Ja«, sagte Constanze leise, »ich ließ mich an einem Leintuch vom Fenster hinab. Aber sagen Sie, wo ist mein Mann?«
»In der Bastille, verhaftet von den Leuten des Kardinals.«
»Oh«, hauchte Constanze, »der Arme!« »Dann waren diese groben Männer von vorhin gar keine Einbrecher, sondern
Spitzel des Kardinals«, ergänzte D'Artagnan und fügte beziehungsvoll hinzu. »Und mir scheint, Sie schnüffeln einem Geheimnis hinterher, von dem ich auch nicht ungern wüsste.«
Constanze hob abwehrend die Hände hoch. »Bitte, schweigen Sie. Es ist nicht mein Geheimnis. Ich darf nicht darüber sprechen.«
D'Artagnan blickte sie nachdenklich an. Dann gab er sich einen Ruck und sagte, »Nun gut, wir müssen ohnehin sofort von hier verschwinden. Die Fensterspringer kommen bestimmt bald mit Verstärkung wieder. Wohin darf ich sie bringen?«
Constanze lächelte ihn seltsam an.
»In den Louvre. Mein Dienst beginnt in einer halben Stunde, und ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie mir Geleitschutz geben.« D'Artagnan verbeugte sich schweigend. Dann bot er Constanze seinen Arm und führte sie auf Schleichwegen zum Schloss.
Das Geheimnis der Königin. Es gab keinen Zweifel. D'Artagnan war verliebt. Nachdem er Frau Bonacieux zum Louvre gebracht hatte, setzte er sich auf eine Bank und blickte seufzend zu den Sternen hinauf.
»Ich glaube nicht, dass sie ihren fetten alten Mann liebt«, grübelte er. Sie zuckte nicht mal mit der Wimper, als sie von seiner Verhaftung erfuhr. Mich hingegen hat sie so seltsam angeschaut.
»Ja, ich bin mir sicher, dass ich hoffen darf.«
In seiner Fantasie sah er schon einen duftenden Brief unter seiner Tür hindurchgeschoben, worin ihn Constanze um ein Rendezvous bat. Gerade malte er sich den ersten Kuss aus, als er aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrnahm. Eine vermummte Gestalt schlüpfte aus einem Seitentor des Louvre. Sie huschte über den Platz und verschwand um den nächsten Häuserblock. Irgendwas an ihrem Gang machte D'Artagnan stutzig. Unwillkürlich sprang er auf und folgte dem davon eilenden Schatten. Es ging kreuz und quer durch winklige Seitengassen. D'Artagnan war inzwischen auf wenige Schritte an die geheimnisvolle Person herangekommen, und plötzlich traf ihn der Blitz der Erkenntnis. Er verfolgte Frau Bonacieux. In seiner ersten Freude wollte er sie einholen und ihr seine Liebe gestehen. Doch dann siegte die Neugier. Was hatte Constanze mitten in der Nacht außerhalb des Louvre zu tun? Hing ihr Ausflug mit dem Geheimnis der Königin zusammen? Oder traf sie sich mit ihrem Liebhaber, der sie schon sehnsüchtig erwartete? Der letzte Gedanke erfüllte D'Artagnan mit brennender Eifersucht. Benommen schlich er Constanze hinterher, bis sie in die Straße einbog, in der Aramis wohnte. Sie blieb unweit seines Hauses stehen und ließ ein leises Hüsteln hören. Sogleich löste sich aus der Türnische ein Schatten und trat auf sie zu. D'Artagnan stockte das Herz. Es war ein junger Mann in Musketieruniform, und er besaß dieselbe Eleganz, das gleiche Auftreten wie Aramis. Die beiden flüsterten kurz miteinander, dann hakten sie sich unter und schlugen den Weg zur Seinebrücke ein. D'Artagnan zersprang fast vor Eifersucht.
»Wie zwei Turteltauben«, dachte er grimmig. »Na, wartet, ich will euch euer süßes Rendezvous versalzen.« Er rannte los, überholte das Paar und stellte sich ihm in den Weg. Der Musketier wich erschrocken zurück. »Was wollen Sie?« fragte er in gebrochenem Französisch.
D'Artagnan stand da wie ein begossener Pudel.
»Aber Sie sind ja gar nicht Aramis«, stotterte er, »sondern Engländer, wie mir scheint.«
»Da Sie mich offenbar verwechselt haben, will ich Ihnen Ihr rüpelhaftes Betragen nachsehen«, sagte der Fremde würdevoll. »Und jetzt lassen Sie uns weitergehen.« Constanze hatte bisher kein Wort gesagt. Sie schaute D'Artagnan nur an, halb verächtlich und halb flehentlich. Dieser war so verwirrt, dass er sie am Ärmel festhalten wollte.
»Jetzt reicht es aber!«
rief der fremde Engländer und griff nach dem Degen.
»Nicht, Milord!«
schrie Constanze, warf sich zwischen die Männer und packte beide am Handgelenk.
»Milord?« wiederholte D'Artagnan bestürzt. »Sind Sie etwa der Herzog von Buckingham?«
bestätigte Constanze leise. »Und jetzt, wo Sie das Geheimnis der Königin kennen, können Sie uns alle ins Verderben stürzen.« D'Artagnan schlug sich an die Stirn.
»Oh, verzeihen Sie, Milord«, stammelte er, »aber ich war eifersüchtig, blind vor Liebe sozusagen.«
Und er warf einen schmachtenden Seitenblick auf Frau Bonacieux. Diese errötete bis zu den Haarwurzeln, und der Herzog von Buckingham musste schmunzeln.
»Nun, wenn das so ist, könnten Sie uns bis zum Louvre Geleitschutz geben?« D'Artagnan strahlte. »Das will ich gern tun«, rief er, »und ich werde jeden, der ihn nachschleicht, mit meiner Degenspitze kitzeln.«
Er ließ Constanze und den Herzog vorausgehen und folgte ihnen, nach allen Seiten hin witternd wie ein scharfer Wachhund. Zum Glück blieb das vermeintliche Liebespaar unbehelligt, und sie erreichten ohne Zwischenfall den Louvre. Bevor Constanze mit dem heimlichen Besucher der Königin durch die Seitenpforte schlüpfte, blickte sie sich noch einmal um. Trotz der Dunkelheit las D'Artagnan etwas in ihren Augen, was sein Herz zum Hüpfen brachte. Überglücklich rannte er nach Hause, wo er als erstes vorsichtig durch die zerborstene Fensterscheibe seines Vermieters lugte. Die Wohnung war leer. Vermutlich waren die Gardisten mit Verstärkung wiedergekommen, doch dann, als sie die Mäuse ausgeflogen fanden, endgültig abgezogen. Pfeifend ging D'Artagnan zur hinteren Treppe und stieg zu seiner Mansarde hinauf. Als er die Tür aufstieß, bot sich ihm ein zum Schreien komisches Bild. Bewaffnet bis an die Zähne lagen die drei Musketiere und Planchet auf dem Fußboden und schnarchten, was das Zeug hielt. »Ach, Herrje, euch hab ich ganz vergessen«, rief D'Artagnan. Sein Ausruf brachte Leben in die müden Krieger. Fluchend suchten sie ihre steifen Glieder zusammen. »Eine feine Art ist das«, polterte Porthos los. »Erst nach seinen Freunden schicken und sie dann stundenlang vermodern lassen.« D'Artagnan stand das schlechte Gewissen ins Gesicht geschrieben. Trotzdem wollte er die Musketiere nicht in alle Einzelheiten seines Abenteuers einweihen, da er befürchtete, sie würden ihn wegen seiner Verliebtheit verspotten. Also erzählte er nur knapp, »Frau Bonacieux konnte sich befreien und ging in die Mausefalle. Deshalb ließ ich euch rufen, doch es gelang mir, die Sache alleine zu erledigen.«
»So, so«, sagte Athos, »und nachher gingst du wohl ein wenig spazieren.«
»Ich wurde aufgehalten«, murmelte D'Artagnan und fügte ablenkend hinzu, »wie wär's mit einem guten Tropfen?«
Die Musketiere drangen nicht weiter in ihn. Sie nahmen an, dass seine lange Abwesenheit mit dem Mann aus Meung zusammenhing, und da sie von der Warterei sehr durstig waren, stimmten sie D'Artagnans Vorschlag begeistert zu.
»Aber wo kriegen wir um diese Zeit noch Wein her?«, fragte Aramis.
D'Artagnan schmunzelte. »Mein großzügiger Vermieter wird uns welchen spendieren. Oder habt ihr vielleicht noch gar nicht bemerkt, dass die Mausefalle außer Betrieb ist?«
Die Musketiere zogen beleidigte Gesichter. Doch als Planchet kurz darauf die erste Flasche aus dem Weinbestand von Bonacieux entkorkte, kehrte ihre gute Laune zurück. Es war ein vorzüglicher Wein, und die vier Unzertrennlichen tranken bis zum frühen Morgen auf das Wohl des Vermieters, der sich zur selben Zeit schlaflos auf einer harten Pritsche in der Bastille wälzte. Der Kardinal und seine Spitzel. Ja, Bonacieux fand keinen Schlaf. Nach seiner Verhaftung war er stundenlang verhört worden. Da er jedoch nichts von den Geheimnissen seiner Frau und noch weniger von denen der Königin wusste, hielt ihn der Kommissar für arg verstockt.
»Na, warte! Wir werden deine Zunge schon noch lösen!«
tobte er und ließ Bonacieux in ein finsteres Verlies bringen. Da lag er nun, allein mit sich und huschenden Ratten. Nachdem er sich ausgiebig bemitleidet hatte, ging er dazu über, seine Frau zu verwünschen. Schließlich war sie an seiner misslichen Lage schuld, was musste sie auch Zofe der Königin sein? Bonacieux war gerade bei dem Gedanken angelangt, Constanze zu belasten, um selbst wieder freizukommen, als die Tür seiner Zelle aufgestoßen wurde.
»Mitkommen«,
befahl die eintretende Wache.
Bonacieux begann am ganzen Leib zu zittern. Er wusste, dass zum Tod Verurteilte stets beim Morgengrauen geholt wurden, und so glaubte er, sein letztes Stündlein habe geschlagen. Er schrie wie am Spieß, als ihn die Wache in einen Wagen mit vergitterten Fenstern buxierte. Der Wagen rollte an und holperte durch die noch menschenleeren Straßen. Als er schließlich genau auf den Hinrichtungsplatz zuhielt, kam statt des heiseren Gekreischs ein matter Seufzer über die Lippen des Vermieters. Er plumpste ohnmächtig zu Boden. Als Bonacieux wieder zu sich kam, lag er auf einer weich gepolsterten Bank. Das Zimmer, in dem er sich befand, war kostbar eingerichtet, mit Tapeten aus Leder und roten Damastvorhängen. Verwirrt setzte er sich auf. In diesem Augenblick teilte sich der Türvorhang und ein Offizier trat ein.
»Sind Sie Bonacieux?«
»Ja, jawohl«,
stotterte der Vermieter mehr tot als lebendig. Der Offizier deutete in das benachbarte Zimmer und befahl, »Gehen Sie da hinein!« Mit wachsweichen Knien tappte Bonacieux über die Schwelle. Vor dem Kamin stand ein hagerer, vornehmer Mann mit breiter Stirn, Spitzbart und stechenden Augen, die er starr auf den Eintretenden richtete. Bonacieux wäre fast wieder in Ohnmacht gefallen, denn der Mann war niemand anderer als Kardinal Richelieu, der zweitmächtigste Mann Frankreichs. Richelieu ging zu seinem Schreibtisch und blätterte in einigen Papieren. »So, so, weiß von nichts«, murmelte er, um dann den armen Bonacieux unvermittelt mit donnernder Stimme anzufahren. »Wo ist Ihre Frau?« Bonacieux kippte vor Schreck fast aus den Schuhen.
»Aber sie wurde doch entführt«,
stammelte er. »Entführt?« wiederholte der Kardinal gefährlich sanft. »Ja, von wem denn?« Der Vermieter schluckte. Ihm war klar, dass er unmöglich sagen konnte, dass er hinter der Entführung den Kardinal selbst vermutete. Also zuckte er nur kläglich mit den Schultern und seufzte.
»Ich weiß nicht, Hochwürden, von einem fremden Edelmann.«
Der Kardinal lächelte befriedigt. »Und dass Ihre Frau diesem unbekannten Entführer entkommen konnte, wissen Sie das?«
»Nein, Eminenz«,
flüsterte Bonacieux verstört.
»Ich wurde ja verhaftet, gestern schon, obwohl ich gar nicht weiß, warum.«
»Weil Sie mit Ihrer Frau unter einer Decke stecken«, brüllte der Kardinal. »Also, wo ist sie?«
Bonacieux weinte fast.
»Vielleicht im Louvre, Hochwürden, aber bitte glauben Sie mir, ich bin unschuldig. Meine Frau war schon immer sehr hintertrieben und...«
Der Kardinal unterbrach ihn angewidert.
»Das reicht. Ich werde auch ohne Ihr Gejammer herausfinden, wo Ihre Frau steckt. Denn merken Sie sich eins, der Kardinal ist allwissend. Ihm kann man nichts verbergen.«
Wie zur Bestätigung dieser unheilvollen Worte stürmte in diesem Augenblick ein großgewachsener Mann ins Zimmer und stieß nach einer knappen Verbeugung hervor.
»Eure Eminenz, diese verfluchte Zofe hat den Herzog von Buckingham in den Louvre eingeschleust. Er war bei der Königin.« »Pfff«,
zischte der Kardinal und deutete auf Bonacieux. Der Mann im roten Mantel drehte sich um. Der Vermieter ließ einen ächzenden Laut hören und fiel zum zweiten Mal an diesem Tag in Ohnmacht. Er hatte an der langen Narbe, die dem Mann von der Nase über die Wange lief, den Entführer seiner Frau erkannt. Verärgert läutete der Kardinal dem Offizier.
»Schafft diesen Waschlappen hinaus und nehmt ihn in Verwahrung«, befahl er.
Dann wandte er sich seinem Besucher zu. »Gut gearbeitet, Rochefort«, lobte er. Fügte jedoch sogleich missbilligend hinzu, außer dass sie so hereingeplatzt sind und dieser Wicht alles mit anhören konnte.
»Verzeihung, Eminenz«, murmelte Rochefort, »ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie jemanden verhören. Wer ist er?«
»Der Mann der Zofe. Und mir scheint, er reimt sich einiges zusammen, obwohl er nichts Genaues weiß«, sagte der Kardinal nachdenklich.
»Und was werden Sie jetzt mit ihm tun?«, fragte Rochefort.
Ein teuflisches Lächeln umspielte die Lippen des Kardinals. »Nun, ich gebe ihm viel Geld und mache ihn zu meinem Informanten. Sie können sicher sein, dass er mit dem Eifer eines Bluthundes hinter seiner Frau herschnüffeln wird. Doch jetzt berichten Sie, Rochefort.« Der Mann mit der Narbe schoss im Telegramm stillos. Buckingham erklärte der Königin seine Liebe. Sie flehte ihn an, er möge sie endgültig vergessen. Er warf sich vor ihr nieder und bat wenigstens um ein Andenken. Da gab sie ihm ihre 12 Diamantknöpfe, dieselben, die ihr der König erst kürzlich zum Geburtstag schenkte.
»Sie sind ein Teufelskerl, Rochefort«, strahlte der Kardinal. »Darf man fragen, wie Sie so pikanten Einblick in das Schlafzimmer der Königin erlangten?«
Rochefort winkte lässig ab. »Eine kleine Kammerfrau liebt mich so unsterblich, dass sie die letzte Nacht im Schrank der Königin verbrachte.«
»Doch, was geschieht jetzt weiter, Eminenz? Der Herzog ist bestimmt schon abgereist.«
Der Kardinal griff zu Feder und Papier. »Ganz einfach«, murmelte er. »Wir legen die Sache in Miladys Hände. Wozu sonst habe ich meine vorzügliche Spionin nach London versetzt?« Er schrieb einige Zeilen, die er Rochefort wortlos überreichte. »Milady«, stand in dem Brief, »gehen Sie auf den ersten Ball, den der Herzog von Buckingham gibt. Er wird an seiner Jacke 12 Diamantknöpfe tragen. Entwenden Sie ihm während des Tanzes 2 der Knöpfe und schicken Sie die Beute unverzüglich an mich.«
»Ich verstehe nicht«, sagte Rochefort. »Was wollen Sie mit den gestohlenen Knöpfen?«
Wieder huschte jenes teuflische Lächeln über das Gesicht des Kardinals. »Oh, ich werde dem König einflüstern, dass er zu Ehren seiner hübschen Frau einen Ball geben soll, damit sie Gelegenheit bekommt, sein kostbares Geschenk zu tragen. Die Königin wird alle Hebel in Bewegung setzen, um die Diamantknöpfe von Buckingham zurückzukriegen. Falls ihr das trotz Überwachung gelingen sollte, werden es jedoch nur 10 Knöpfe sein. Sie wird dem König vorlügen, dass sie 2 verloren hat. Tja. Und dann werde ich in aller Unschuld Miladys Beute vorzeigen und erzählen, wie ich dazu kam.«
»Ein genialer Plan, Hochwürden«, rief Rochefort begeistert. »Ich verneige mich vor Ihrer Klugheit.«
Der Kardinal zwirbelte geschmeichelt seinen Bart.
»Schon gut, Rochefort.
Doch jetzt sorgen Sie dafür, dass Milady den Brief bekommt. Mein Schatzmeister wird Ihnen Geld für die Reise geben. Auf baldiges Wiedersehen.«
Rochefort küsste dem Kardinal die Hand und eilte aus dem Zimmer. Eine halbe Stunde später verließen knapp hintereinander ein Reiter und 2 Kutschen das prunkvolle Anwesen des Kardinals. Der Reiter war Rochefort, und in der ersten Kutsche thronte Bonacieux. Er tätschelte liebevoll den prallen Goldbeutel in seiner Hosentasche und war nicht wenig stolz darauf, so vornehm nach Hause gebracht zu werden.
Die 2. Kutsche fuhr auf kürzestem Weg zum Louvre, wo ihr, mit jenem dem Leser bereits gut bekannten Lächeln, der Kardinal höchstpersönlich entstieg. Folgen wir jedoch der Kutsche mit Bonacieux. Daheim angelangt, schloss sich der Vermieter in der Wohnung ein. Er verbrachte den Nachmittag mit Geldzählen und mit Träumen von einer glänzenden Zukunft. Zwischendurch schickte er einen Boten zum Louvre, um seine Frau wissen zu lassen, dass er aus der Bastille entlassen worden sei. Direkt über ihm gab sich D'Artagnan ebenfalls süßer Träumerei hin. Er lag mit einem Brummschädel im Bett und dachte ununterbrochen an Constanze. Gegen Abend nickte er darüber ein. Plötzlich erwachte er durch ein leises Klopfen. Da Planchet seinen freien Tag hatte, wankte er selbst zur Tür. Sein Herz setzte einen Schlag lang aus. Denn draußen stand Constanze.
»Ich muss mit Ihnen sprechen«, flüsterte sie. »Sind Sie allein?«
D'Artagnan nickte wie betäubt und zog sie ins Zimmer.
»Es geht um die Königin«, begann Constanze. »Sie ist in großer Not. Ich bot ihr meine Hilfe an, doch nun brauche ich selber Hilfe, da mein Mann ein elender Verräter ist.«
Und sie brach in Schluchzen aus. D'Artagnan legte schweigend seinen Arm um ihre Schulter und wartete. Constanze fasste sich bald wieder.
»Ich wollte Bonacieux mit einem Brief der Königin nach London schicken. Dem Himmel sei Dank erkannte ich noch gerade rechtzeitig, dass er als Spitzel aus der Bastille zurückgekehrt ist. Stellen Sie sich vor, der Kardinal hat ihn gekauft.«
D'Artagnan schaltete schnell. »Was hat er von Ihnen noch erfahren, außer dass ein Brief nach London soll?«
Constanze knetete nervös ihre Finger. »Nichts. Ich habe so getan, als ginge es um irgendwelche Einkäufe. Ob er mir geglaubt hat, weiß ich nicht. Er hat sich verdächtig rasch verabschiedet, unter dem Vorwand, er hätte eine geschäftliche Verabredung.«
»Und worum geht es wirklich?« fragte D'Artagnan. Constanze zögerte, doch dieser junge Mann war ihre letzte Hoffnung.
Also holte sie tief Luft und erzählte, was für ein Unheil sich über dem Kopf der Königin zusammenbraute.
»Verstehen Sie, wenn meine Herrin auf diesem unseligen Ball die Diamantknöpfe nicht trägt, ist sie verloren!«
schloss sie und sank erschöpft in einen Stuhl. D'Artagnan glühte vor Eifer.
»Madame, Ihr Bote steht vor Ihnen«, rief er. »Doch ich muss wissen, wie viel Zeit mir bleibt. Wann soll der Ball stattfinden?«
Konstanze seufzte. »Darüber hat sich der König ausgeschwiegen. Er überlässt dem Kardinal die Festlegung des Tages.«
»Oho, da steckt noch mehr dahinter«, murmelte D'Artagnan. »Meine Reise wird also nicht nur ein Wettlauf mit der Zeit, sondern auch ein Kampf gegen die finsteren Pläne des Kardinals. Am besten wird sein, wir brechen sofort auf.«
»Wir?« fragte Konstanze erstaunt.
»Ja, ich nehme meine Freunde mit, Athos, Porthos und Aramis. Sie sind Musketiere des Königs und stets bereit, dem Kardinal eins auszuwischen. Aber«, warf Konstanze ein,
D'Artagnan erriet, was sie sagen wollte. »Keine Sorge, Sie werden mich begleiten, ohne auch nur eine Frage zu stellen.«
»Nun gut«, sagte Konstanze, »ich vertraue Ihnen. Hier haben Sie den Brief und das nötige Geld für die Reise.« Und sie reichte ihm ein Kuvert und einen prall gefüllten Beutel.
»Potz Teufel«, rief D'Artagnan, »ist das vielleicht...«
»Das Geld des Kardinals, das mir mein Mann vorhin so stolz gezeigt hat«, bestätigte Konstanze. »Der Dummkopf hat es bei seinem überstürzten Aufbruch vergessen.«
»Das ist ein Spaß«, kicherte D'Artagnan. »Wir retten die Königin mit dem Geld des Kardinals.«
Und dann gab er Konstanze einen Kuss und packte seine Sachen für die Reise.